Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. Andrzej Duda, das ist der Name des alten und neuen Präsidenten Polens. Das amtliche Endergebnis ist zwar noch nicht offiziell veröffentlicht und Dudas Vorsprung vor seinem Herausforderer ist zwar denkbar klein, aber groß genug, um nicht mehr eingeholt zu werden. Der als liberal geltende Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski gratulierte Duda per Twitter zu seiner Wahl. Damit hat die rechtskonservative Peace-Partei von Jaroslaw Kaczynski das Land weiter unter Kontrolle. Wir berichten gleich. Außerdem die EU-Außenminister beraten über den Umgang mit China und der Türkei und der internationale Sportgerichtshof CAS hebt die Europapokalsperre für Manchester City auf. Der Hintergrund gleich anschließend befasst sich mit Macron unter Druck, Frankreichs Herausforderungen nach Corona. Beginnen wir aber mit dem Thema Urlaub zu Corona-Zeiten. Deutschland ist es ja bisher jedenfalls gelungen, wesentlich besser durch die Pandemie zu kommen als viele andere Länder. Ein Grund, das relativ schnelle und relativ konsequente Herunterfahren des öffentlichen Lebens. Das verleitet aber immer mehr Menschen dazu, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu ignorieren. Am Wochenende machten entsprechende Bilder aus Mallorca Schlagzeilen. Gesundheitsminister Jens Spahn mahnte heute deshalb noch einmal eindringlich zur Vorsicht. Johannes Kuhn.
Corona in Urlaubszeiten. Das heißt derzeit auch für Jens Spahn, den Blick nach Mallorca zu richten. Er sei sehr besorgt über die Bilder von Feiernden ohne Abstand und Maske, so der Bundesgesundheitsminister.
Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird.
Die Baleareninsel hat inzwischen reagiert. Im Freien muss künftig jeder ab 6 Jahren fast immer Nase und Mund bedeckt halten. Andernfalls droht ein Bußgeld von 100 Euro, heißt es in einem am heutigen Montag veröffentlichten Dekret. Nur am Strand, am Pool, beim Essen und Trinken, außerhalb von Ortschaften und beim Sport gilt keine Maskenpflicht. Das Virus nutze Unachtsamkeit weiterhin aus, so Spahns Botschaft, die nicht nur an Urlaubsreisende gerichtet ist. Dies bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass es zwangsläufig zu einer zweiten Welle kommen müsse.
Kann ja keiner von uns ausschließen, dass es eine zweite Welle gibt, insbesondere wenn sich die Jahreszeit auch nochmal verändert, aber eben auch unser Verhalten sich verändert, vor allem auch in der Frage, in welchen Räumen, geschlossen, nicht geschlossen, halten wir uns auf. Es kann niemand ausschließen und wir wollen uns darauf vorbereiten, sie kommt aber auch nicht automatisch, sondern es liegt an uns selbst.
Einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge rechnen 40% der Bundesbürger mit einer zweiten Welle. Weitere 40% sehen die Chancen bei 50-50. Bislang sind offenbar nur wenige Deutsche mit dem Virus in Berührung gekommen. Dies legt eine nicht repräsentative Studie unter Blutspendern nahe, die das Robert-Koch-Institut durchgeführt hat. Dort wurden nur bei 1,2% der Getesteten Antikörper nachgewiesen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie in Sachsen an 13 Schulen im Raum Dresden. In der Untersuchung von etwa 1500 Schülern und 500 Lehrern habe man nur bei 12 der Getesteten Antikörper festgestellt. Eine geringe Immunität also. Ein zweiter Schluss, den Reinhard Berner von der Universitätsklinik Dresden aus den Zahlen zieht, Kinder könnten vielleicht sogar als Bremsklötze bei der Infektion wirken.
Unter keinen Umständen dürfte man die Schlussfolgerung ziehen, dieses Virus ist nicht gefährlich, überhaupt nicht. Und auch für Kinder wissen wir gut genug, also wir nehmen das ausnehmend ernst. Aber ich glaube, die Frage der Schulschließung und Kitaschließung und dem, was sie Kindern und Familien zumutet, muss man heute anders bewerten, als wir das vor 2 Monaten getan haben.
Im Rückblick halten mehr als 80% der Bevölkerung den Corona-Lockdown vom März für richtig oder sogar für nicht streng genug. Forsa-Geschäftsführer Manfred Güllner.
Dass sie zu streng waren, sahen insgesamt nur 17%, allerdings mehr Ostdeutsche als Westdeutsche. Und wenn man nach Ländern sich das nochmal aufschlüsselt, in Sachsen sind es die meisten, die sagen, die waren zu streng, die Auflagen im März. In Nordrhein-Westfalen haben die wenigsten gesagt, das sind 13%.
Ungleich verteilt sind laut Forsa-Umfrage auch die wirtschaftlichen Folgen. Während 80% der Festangestellten während der Corona-Krise ununterbrochen weiterarbeiten konnten, gaben 70% der Selbstständigen an, dass ihr Umsatz eingebrochen sei.
Gestern Abend um 21 Uhr, da schlossen die Wahllokale in Polen und um Punkt 21 Uhr meldeten die Agenturen, die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen ist mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Andrzej Duda und dem Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski ausgegangen, mit leichtem Vorsprung für den Amtsinhaber. Heute Morgen aber war bereits klar, die Differenz ist zwar mit 51,1 zu 48,9% denkbar knapp, aber dennoch uneinholbar. Andrzej Duda steht also vor einer zweiten Amtszeit. Peter Sawicki über ein gespaltenes Polen.
Das amtliche Endresultat steht noch aus. Der Wahlkommission fehlen die Stimmergebnisse aus 4 Wahlbezirken. Dass sie Andrzej Dudas Wahlsieg zunichte machen, gilt als ausgeschlossen. Schon um 8 Uhr morgens hatte Sylwester Marciniak, Vorsitzender der Wahlkommission, die Tendenz der Auszählung verkündet. Auf der Grundlage der Informationen aus 99,97% der Wahllokale kommen wir zu folgendem inoffiziellen Zwischenergebnis. Herr Andrzej Sebastian Duda erhält 10,4 Millionen Stimmen. Das ist ein Anteil von 51,21%. Herr Rafał Kazimierz Trzaskowski kommt auf 9,9 Millionen Stimmen. Das ist ein Anteil von 48,79%. Diese Stimmverteilung ist in etwa gleich geblieben, mit leichter Veränderung zugunsten Trzaskowskis. Der Warschauer Oberbürgermeister hat die Wiederwahl seines Kontrahenten mittlerweile anerkannt und Duda auf Twitter gratuliert. Auch die große Unterstützung der meisten Polen im Ausland für Trzaskowski reichte nicht für den Einzug in den Präsidentenpalast. Ebenso wenig, dass der Kandidat der Bürgerplattform in fast allen Großstädten und insgesamt 10 von 16 Woiwodschaften die Nase vorn hatte. Etwa 400.000 Stimmen haben den Ausschlag zugunsten Dudas gegeben. Beata Szydło, Ex-Premierministerin für die Regierungspartei PiS, war im öffentlichen Fernsehsender TVP die Erleichterung anzumerken. Präsident Duda hat ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Diese Kampagne hatte einige Wendungen und Episoden zu bieten. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass er quasi gegen alle angetreten ist. Gegen sämtliche Anti-PiS-Kräfte zu kämpfen, ist wirklich eine Herausforderung. Genau umgekehrt sah das Agnieszka Pomaska, Sejm-Abgeordnete der Bürgerplattform. Sie ließ im privaten Sender TVN durchblicken, dass in ihrer Partei nicht alle mit einem Sieg Trzaskowskis gerechnet hatten. Rafał wird seinen Wählern sicherlich nochmal danken wollen. An fast 10 Millionen Stimmen hätten wir zu Beginn der Kampagne nicht geglaubt. Rafał Trzaskowski ist mit 13% Zustimmung gestartet. In der Stichwahl hat es knapp nicht gereicht. Aber wenn man sieht, gegen was für eine Staatsmaschinerie er sich behaupten musste, dann ist das ein gutes Ergebnis. Gemeint war damit der Sender TVP. Ihm hatte zuletzt auch die OSZE vorgeworfen, als Propagandaplattform für Regierung und Präsident gedient zu haben. Letzterer zeigte sich noch am Wahlabend versöhnlich. Ich gratuliere auch Rafał Trzaskowski zu seiner Leistung und bedanke mich bei seinen Wählern. Aber es ist auch so, dass dieser Wahlkampf sehr lang und sehr scharf war, besonders in der Endphase. Falls er in seiner Amtszeit jemanden verletzt haben sollte, so Duda weiter, entschuldige er sich dafür. Im Wahlkampf hatte er etwa Homosexuelle scharf diffamiert. Trzaskowski forderte Duda in seinem Tweet indirekt dazu auf, den konzilianten Worten Taten folgen zu lassen. Ob Duda in seiner zweiten Amtszeit der Opposition tatsächlich entgegenkommt und ihre Themen wie Frauenrechte oder die Stärkung des Rechtsstaats im liberalen Sinne aufgreift, wird sich zeigen. Auch unter Trzaskowskis Anhängern gibt es eine solche Hoffnung. Diverse Aussagen führender Peace-Politiker schüren aber Zweifel. Justizminister Zbigniew Ziobro deutete an, private Medienhäuser in Polen demnächst schärfer kontrollieren zu wollen. Rafał Trzaskowski hatte im Wahlkampf unter anderem davor gewarnt. Es wird sich zeigen, ob zu Recht.
Wie scharf sollte die Europäische Union auf die Entwicklung in Hongkong reagieren? Haben die Europäer überhaupt Mittel an der Hand, um Peking das Missfallen seiner Politik auszudrücken, jenseits von papierenden Erklärungen? Die EU-Außenminister kamen heute in Brüssel zusammen, trotz Corona erstmals in persona. Bettina Klein berichtet.
Die Außenminister haben über die so wörtlich drakonische Verhängung des Sicherheitsgesetzes in Hongkong diskutiert. Die Botschaft sei zweifach, so der hohe Beauftragte Josep Borrell.
Our message in this context is twofold. First to the people in Hong Kong.
Erstens an die Menschen in Hongkong. Die EU unterstützt ihre Autonomie und ihre Grundfreiheiten. Wir werden an ihrer Seite stehen.
And to China.
Und zweitens an China gerichtet, die jüngsten Entwicklungen werden Einfluss auf unsere Beziehungen haben. Er habe vorgeschlagen, so Borrell, jetzt weiter koordiniert vorzugehen auf EU-Ebene wie auf Ebene der Mitgliedstaaten mit einem Mix aus Maßnahmen. Zu möglichen Reaktionen könnten, wie von Deutschland und Frankreich vorgeschlagen, die Überprüfung von Exportgütern gehören, Stipendien, vereinfachte Einreise- oder Visamöglichkeiten. Das Thema sei breit diskutiert worden. Manches davon muss ohnehin auf Ebene der Mitgliedstaaten entschieden werden. Reaktionen könnten in den nächsten Tagen schon bekannt gegeben werden. Nach dem Treffen der Außenminister sagte Heiko Maas, man sei entschlossen, den Worten Taten folgen zu lassen.
Ich glaube, es kann nicht so sein, dass alles so bleibt, wie es ist. wenn das Sicherheitsgesetz in Hongkong angewandt wird, dann wird das ganz konkrete Auswirkungen haben müssen für Fragen der Rüstungsexporte, von Dual-Use-Gütern. Auch werden wir uns die Frage stellen müssen, wie Auslieferungsabkommen und Rechtshilfeabkommen unter den Umständen weiter behandelt werden.
Zur Türkei meinte der deutsche Außenminister, man habe die außen- und sicherheitspolitische Bedeutung des Landes hervorgehoben.
Dabei Josep Borrell den Rücken gestärkt, der dabei ist, Gespräche mit der Türkei zu führen, von denen wir auch wollen, dass sie fortgesetzt wird. Wir brauchen einen Dialog mit der Türkei.
Hier ist also ein zweigleisiger Ansatz geplant. Einerseits den Dialog zur Türkei verbessern, gleichzeitig sollen Reaktionen vorbereitet werden, sollte die Türkei ihr Verhalten etwa mit Blick auf Libyen oder die Gasbohrungen im östlichen Mittelmeer nicht einstellen. Dazu könnten auch Sanktionen ausgeweitet werden, wie sie bereits im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht wurden. Hierfür hatte sich vor allem Zypern eingesetzt.
We stress also that the Turkish unilateral actions, in particular in the Eastern Mediterranean, which run counter to EU interests, to the sovereign rights of European Union member states and to international law must come to an end.
Die einseitigen Aktionen der Türkei, vor allem im östlichen Mittelmeer, die den Interessen von Mitgliedstaaten und internationalem Recht zuwiderlaufen, müssen ein Ende haben, so Josep Borrell. Verurteilt wurde die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee, verbunden mit dem Aufruf an die Türkei, diese Entscheidung rückgängig zu machen.
Bei der Demokratiebewegung in Hongkong dürfte die Erklärung der EU-Außenminister mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden sein. Die Menschen hier klammern sich an die Hoffnung, dass sie international Solidarität erhalten. Andererseits dürften die Schritte, auf die sich die EU-Außenminister verständigt haben, als wenig weitreichend angesehen werden. Da Demonstrationen in Hongkong verboten sind, hat sich gestern erst 500.000 Menschen an einer Protestaktion der anderen Art beteiligt, an inoffiziellen Vorwahlen der pro-demokratischen Opposition für die Regionalparlamentswahl im Herbst nämlich. Axel Dorloff.
Es soll ein politisches Zeichen sein, trotz extrem schwüler Sommerhitze. Rekordbeteiligung bei den Vorwahlen von Hongkongs Opposition. Lange Menschenschlangen vor den Wahllokalen. Bis gestern Abend hatten mehr als 350.000 Hongkonger ihre Stimme abgegeben, um die Kandidaten der Oppositionsparteien für die Parlamentswahl am 6. September zu bestimmen. Diese 50-jährige Hongkongerin zeigt sich davon beeindruckt. Die Wahlbeteiligung berührt mich regelrecht. Auch wenn die vergangenen zwei Wochen relativ friedlich abgelaufen sind, die Sehnsucht und der Drang nach Demokratie in unseren Herzen wird so schnell nicht ausgelöscht werden. Für das pro-demokratische Lager ist die Wahl ein Zeichen, dass die Hongkonger sich China niemals beugen werden. So hatte es Aktivist Joshua Wong gestern getwittert. Die Hongkonger Regierung dagegen hatte im Vorfeld gewarnt, die Wahl könne als Sezessionsbestrebung und damit als Verstoß gegen das neue Sicherheitsgesetz angesehen werden. Das ist jetzt rund zwei Wochen in Kraft. Zur Umsetzung hat die chinesische Regierung in Hongkong eine neue Behörde eingerichtet, zur Zufriedenheit und unter Beteiligung von Matthew Choing Kin-chung, dem Verwaltungschef der Hongkonger Regierung. Unsere Pflicht ist es, die nationale Sicherheit, den Wohlstand und die Stabilität dieser Region langfristig zu sichern. Nur so kann das Motto Ein Land, zwei Systeme funktionieren und erhalten werden. Zugleich agiert die Zentralregierung in Peking als zuverlässige Säule zur Unterstützung von Hongkong. Kritiker werfen China vor, mit dem neuen Gesetz das völkerrechtliche Prinzip Ein Land, zwei Systeme ausgehebelt zu haben. Die chinesische Führung in Peking und Hongkongs Regierung behaupten genau das Gegenteil. Das neue Gesetz diene gerade dem Schutz dieses Mottos, denn so könnten künftig unter anderem separatistische oder umstürzlerische Bestrebungen geahndet werden. Die 24-jährige Grace Loing arbeitet in Hongkongs Finanzindustrie. Sie hat sich von den Warnungen der Hongkonger Regierung zur Vorwahl nicht abschrecken lassen. Ich denke, es ist mein Recht und meine Verantwortung als Bürgerin hier zu sein, zu wählen und mich repräsentieren zu lassen. Unsere Hongkonger Regierung kann mich nicht repräsentieren, deshalb bin ich heute hier. Ich hoffe sehr, dass die internationale Gemeinschaft das sieht und uns in Solidarität beisteht und uns auch hoffentlich hilft.
Stand with us and help us, hopefully.
Etwas, auf das viele Hongkonger hoffen, internationale Unterstützung. Das pro-demokratische Lager in Hongkong blickt hoffnungsvoll ins Ausland, auch wenn sich heute die EU-Außenminister in Brüssel treffen, um über mögliche Konsequenzen beim Thema Hongkong zu beraten. China wertet jede internationale Reaktion zum Thema Hongkong als Einmischung in innere Angelegenheiten. Hongkongs Demokratieaktivisten würden sich dagegen mehr internationale Einmischung und Solidarität wünschen.
Am Wochenende, da machte eine Meldung die Runde, die hitzige Debatten auslöste. Die Polizei in Stuttgart nämlich hat bekannt gegeben, dass sie Nachforschungen anstellt über die ethnische Herkunft von Personen, die sich an den Krawallen von Stuttgart vor einigen Wochen beteiligt haben. Die Behörden, die betrieben Stammbaumforschung, so lautete der Vorwurf. Auch Vergleiche mit dem NS-Regime wurden gezogen. Die Bundesregierung, die wies Kritik an dem Vorgehen heute zurück, Gudula Geuter berichtet.
Es gibt das Vorgehen der Stuttgarter Polizei und es gibt einen Begriff dafür, den es zuerst aus dem Weg zu räumen gilt. Anders als zuerst in manchen Medien berichtet, hat der Polizeipräsident der Stadt, Franz Lutz, den Begriff der Stammbaumforschung offenbar nicht verwendet, als er dem Stadtrat von der Datenabfrage bei Standesämtern berichtete.
Wer immer den auch jetzt in die Arena geworfen hat.
So distanzierte sich der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, am Mittag.
Dieser Begriff verbietet sich in diesem Zusammenhang. Das ist ein historisch belastetes und nicht angebrachtes Wort.
Was bleibt, sind die Fakten. Die drehen sich um den Versuch, die Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt am 20. und 21. Juni aufzuarbeiten. Dazu gehört die Aufklärung der Lebens- und Familienverhältnisse von Verdächtigen, wie die Ermittler betonen. Und dazu, so zumindest berichtete Polizeipräsident Lutz selbst, dem Gemeinderat bereits am Donnerstagabend, gehöre teilweise auch die Abfrage der Nationalität der Eltern. Bei 11 deutschen Tatverdächtigen sei nicht geklärt, ob sie einen Migrationshintergrund hätten. Noch in der Sitzung gab es daraufhin Widerspruch, wie inzwischen berichtet wird. Bundesweiter Protest regte sich später. Das verstört mich nachhaltig, twitterte die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken. Der Co-Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Rixinger, fragte rhetorisch, eine Straftat ist nur dann eine Straftat, wenn der Täter Migrant ist, oder warum braucht es eine Stammbaumforschung? Und Cem Özdemir, Ex-Grünen-Parteichef und Bundestagsabgeordneter mit dem Wahlkreis Stuttgart, forderte den Polizeipräsidenten auf, den Vorschlag zurückzuziehen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Stuttgarter Gemeinderat, Martin Körner, hatte schon zuvor das Kriterium des Migrationshintergrunds hinterfragt. Das hätten in dieser Altersklasse 60% der Jugendlichen in der Stadt. Und auch sein Parteifreund, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, rückte die Frage in die Nähe des sogenannten Racial Profiling. Dagegen griff der CDU-Innenexperte Armin Schuster die Kritiker scharf an, sprach von andauernden rhetorischen Tritten linker Politiker gegen die Polizei und bot als Erklärung für die Abfrage an, polizeiliche Täteranalysen seien nach solchen Exzessen polizeilicher Standard. In einer Pressemitteilung hatte die Stuttgarter Polizei gestern betont, die Verdächtigen seien überwiegend Jugendliche oder Heranwachsende, also unter 21. Da bedürfe es für die Präventionsarbeit maßgeschneiderter Konzepte und Kenntnis über die Lebensumstände. Heute machte sich das der Sprecher des Bundesinnenministeriums zu eigen. Steve Alter ergänzte:
Insofern ist es ein polizeiliches Standardvorgehen, dass auch das soziologische Umfeld von solchen Tätern im Rahmen der Erforschung des Sachverhalts mit einbezogen wird. Und das schließt selbstverständlich auch die Eltern mit ein.
Und konkret?
Da kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Rolle spielt oder ob möglicherweise eine gesellschaftliche Bindung noch gar nicht eintreten konnte, weil jemand erst wenige Tage oder wenige Wochen im Land ist.
Ähnlich auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel. Allerdings ergibt sich die Lebensdauer in Deutschland nicht aus der Nationalität der Eltern. Auch deshalb sagt der Kriminologe Tobias Singelnstein in Deutschlandfunk Nova, im Einzelfall könne der Migrationshintergrund zwar eine Rolle spielen.
Aber dieses Kriterium systematisch zu erheben, das gibt die Regelung meiner Meinung nach nicht her.
Es müssten die Lebensumstände aufgeklärt werden. Alter, Entwicklung, Bildungshintergrund. Aber dafür müsse man mit den Personen und ihrem Umfeld sprechen. Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink kann vorläufig keine gesetzliche Grundlage für die Abfrage erkennen, habe aber, wie er sagte, auch noch keine nähere Begründung von der Polizei erhalten.
Italien war und ist ja besonders stark betroffen von der Corona-Pandemie. Auch die wirtschaftlichen Folgen sind enorm. Italien gehört deshalb auch zu den Ländern, die mit am meisten von dem geplanten EU-Wiederaufbauprogramm profitieren werden. Noch steht eine Einigung auf die Details ja aus. Bundeskanzlerin Merkel empfing heute den italienischen Ministerpräsidenten Conte wenige Tage vor dem EU-Gipfel auf Schloss Meseberg nördlich von Berlin. Theo Gers hat das für uns beobachtet. Herr Gers, war das mehr als ein Fototermin?
Ja, das kann man so sagen, Herr Heckmann. Die Pressekonferenz, das ist mein Eindruck aus der Pressekonferenz, die in dieser Minute zu Ende geht, ist, dass man doch sehr, sehr lösungsorientiert miteinander gesprochen hat. Deutschland und Italien können offenkundig mit einem Kompromissvorschlag leben, den der EU-Ratsvorsitzende Louis Michel am Freitag vorgelegt hat. Es geht ja um zwei Komplexe auf dem nächsten EU-Gipfel am Freitag und möglicherweise auch bis in den Samstag hinein. Es geht um den EU-Haushalt der nächsten 7 Jahre und den Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro. Und dieses Kompromisspapier vom Freitag hat ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, versucht, den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Michel hatte vorgeschlagen, dass was den EU-Haushalt betrifft, dass man da etwas weniger ausgeben könnte, 26 Milliarden Euro. Das käme den Nettozahlern wie Deutschland oder den Niederlanden entgegen, die ja auf niedrigere Zahlungen pochen. Aber er hat eben auch den Empfängerländern wie Italien und Spanien etwas geboten, nämlich, dass dieser 750 Milliarden Euro schwere Fonds in der Höhe erstmal unangetastet bleibt und es auch dabei bleibt, dass Italien und Spanien von den Zuschüssen, die insgesamt 500 Milliarden Euro ausmachen, den Löwenanteil bekommen und die eben auch nicht zurückgezahlt werden müssen von diesen Ländern, weil sich dafür ja die EU verschuldet. Also mein Eindruck ist, es gibt Bewegung aufeinander zu. Ja.
Das EU Recovery Program, da ist ja die Frage, ob es eben als Zuschüsse oder als Kredite ausgezahlt wird. Die sogenannten sparsamen Vier, allen voran Österreich, die sind ja gegen Zuschüsse. Berlin ist für eine Mischung, Italien natürlich vor allem für Kredite. Gibt es denn konkrete Signale, dass man aufeinander zugeht?
Ja, das kann man schon so sagen. Vor allem, was diesen von Ihnen angesprochenen Wiederaufbaufonds betrifft, Herr Heckmann. Dieser Fonds, da hat Ministerpräsident Conte vorhin klar gesagt, dass Italien zum Beispiel einverstanden ist mit einem Reformvorschlag, der vorsieht, dass diese Gelder ja nur in Anspruch genommen werden können, wenn das betreffende Empfängerland auch einen Reformplan vorlegt. Und bisher war es so, dass diese Reformen dann von der EU-Kommission kontrolliert werden sollten. Das soll jetzt der EU-Finanzministerrat übernehmen. Und damit, also mit dieser Verschärfung, wäre Italien einverstanden. Conte hat vorhin klar gesagt, es muss klare Regeln geben und klare Kriterien. Und das ist natürlich ein klares Signal an die Nordländer, die ja Sorge haben, dass das Geld irgendwo in Südeuropa verplempert werden könnte, um es mal so auszudrücken. Genau dagegen hat sich Conte verwandt. Er hat gesagt, wir wollen nicht irgendwelche Gelder bekommen und es dann für irgendetwas ausgeben, sondern wir wollen es ganz gezielt ausgeben. Er hat aber auch gesagt, es muss schnell kommen, das Geld. Denn nur eine schnelle Reaktion werde auch dazu führen, dass die wirtschaftliche Erholung schnell komme. Und Angela Merkel kann mit diesem italienischen Vorschlag oder mit dieser italienischen Position offenbar gut leben. Sie hat vorhin wörtlich gesagt, dass sie keine Schwierigkeiten sehe mit der italienischen Verhandlungsposition. Das heißt, die Probleme liegen dann offenkundig woanders. Und ich denke da zum Beispiel unausgesprochen, Merkel hat den Namen nicht genannt, aber ich denke da vor allem an die Niederlande, die ja da eine harte Position bislang vertreten.
Giuseppe Conte, so heißt er wirklich, der ist heute in Meseberg von Angela Merkel empfangen worden. Informationen dazu waren das von Theo Gers. Schönen Dank. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eine Spitzeninstitution der deutschen Kulturlandschaft. In ihr sind das Pergamonmuseum, die Staatsbibliothek, die Neue Nationalgalerie vereint und eine ganze Reihe weiterer Museumssammlungen. Derzeit beschäftigt die Stiftung ca. 2000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Deutsche Wissenschaftsrat hat jetzt seine Empfehlung zu ihrer Zukunft vorgelegt. Ergebnis: Er rät zu einer grundlegenden Neuordnung. Christiane Habermals berichtet.
In seinem Gutachten findet der Wissenschaftsrat überraschend klare Worte. Die traditionsreiche Stiftung Preußischer Kulturbesitz werde derzeit durch tief gestaffelte Hierarchien und unklare Entscheidungsprozesse behindert. Die Vielzahl der Einrichtungen und Institutionen unter einem Dach sei dysfunktional und führe zu einer strukturellen Überforderung, so das Fazit der Evaluation.
Insgesamt sieht der Wissenschaftsrat hier inzwischen einen Punkt erreicht, an dem die Dachstruktur der Stiftung die Weiterentwicklung der darunter versammelten Einrichtungen hemmt und einen angemessenen Umgang mit den Herausforderungen und hohen Erwartungen einschränkt, die heute an Museen, Bibliotheken und Archive in Wissenschaft und Kultur gerichtet werden.
So die Leiterin der 17-köpfigen Arbeitsgruppe, die die Evaluation durchgeführt hat, die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Um die Zukunftsfähigkeit der Museen zu gewährleisten, empfehlen die Wissenschaftler die Aufteilung der Stiftung in 4 unabhängige Einrichtungen. Einmal die staatlichen Museen als eigene Stiftung in Trägerschaft von Bund und Land Berlin. Daneben sollen die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv und das Ibero-Amerikanische Institut jeweils unabhängige Bundeseinrichtungen werden. Bislang sind auch alle anderen Bundesländer im Stiftungsrat der Preußen-Stiftung vertreten, obwohl sie insgesamt nur mit 6% an der Finanzierung beteiligt sind. Der Wissenschaftsrat empfiehlt hier eine Entflechtung, sprich, die Länder sollen bis auf Berlin aus der Finanzierung ausscheiden. Sollten die Empfehlungen umgesetzt werden, würde das kein Pappenstiel werden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters zeigte sich fest entschlossen, die Herausforderungen anzunehmen.
Fest steht, das wird kein Sprint, das wird eher ein Marathon, ein Reformprozess, der vielleicht nach 3 bis 5 Jahren hoffentlich endgültig in neue, veränderte Strukturen mündet. Denn wenn wir das Stiftungsgesetz ändern wollen, brauchen wir dafür Zeit und natürlich auch einen breiten politischen Konsens.
Grütters selber hatte die Evaluation vor gut 2 Jahren in Auftrag gegeben. Die Preußen-Stiftung, mit 2000 Mitarbeitern die größte Kulturinstitution in Deutschland, stand schon länger in der Kritik. 1961 wurde sie von Bund und Ländern gegründet, mit der Aufgabe, das Kulturerbe Preußens aus den Nachkriegstrümmern zu sammeln und zu bewahren. Nach der Wiedervereinigung bewältigte sie die große Herausforderung, die lange in Ost und West geteilten Sammlungen wieder in einer Institution zusammenzuführen. Doch an den Folgen, unzählige Baustellen, Neubauten und Instandsetzungen, trägt die Stiftung noch heute. Viele wichtige Entwicklungen der modernen Museumslandschaft wie Digitalisierung und Besucherorientierung wurden darüber zum Teil verpasst. Hier konstatiert das Gutachten große Defizite.
Hier drohen die Museen, den Anschluss an internationale Entwicklungen zu verlieren und können dem eigenen Anspruch einer internationalen Bedeutung nur eingeschränkt gerecht werden.
Für Stiftungspräsident Hermann Partzinger ist das Gutachten ein guter Ausgangspunkt für weitere Diskussionen und eine riesige Chance. Die Reform werde ein intensiver Prozess sein, der den Rest seiner 5-jährigen Amtszeit ausfüllen werde. Klar ist, nicht alles wird umgesetzt werden und viele Fragen sind noch offen. Bei einer Neuordnung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz werden Bundestag und Länder mitreden. Und erster Gegenwind kommt schon auf. Grütters Pendant im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering, Staatsministerin für internationale Kulturpolitik, lehnt die Auflösung der Preußen-Stiftung ab. Eine Zerschlagung der Weltmarke sei der falsche Weg, sagte sie dem Spiegel.
Manchester City, er ist einer der erfolgreichsten und finanzstärksten Clubs auf der Insel. Er soll nach Ansicht der UEFA aber schwer gegen die finanziellen Fairplay-Regeln verstoßen haben. Die UEFA sperrte den Verein deshalb für 2 Jahre aus Champions League und Europapokal aus. Manchester City ist deshalb vor den internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne gezogen und hat heute Recht bekommen. Auch die Geldstrafe wurde von 30 auf 10 Millionen Euro reduziert. Kilian Mendele mit Reaktionen.
Das UEFA Financial Fairplay ist für Christian Müller eine Herzensangelegenheit. Als Finanzchef der deutschen Fußballliga hatte er die Regeln einst mit ausgearbeitet. Dadurch wurde die grenzenlose Schuldenmacherei der Clubs gestoppt. Jetzt macht ihn die CAS-Entscheidung richtig wütend.
Ich bin wirklich fassungslos und total enttäuscht. Es ist eine Katastrophe. Das Waterloo für die Sportregelwerke, eine Strafe von 10 Millionen Euro, ist einfach eine Lachnummer.
Football Leaks-Dokumente hatten durch interne E-Mails enthüllt, wie Man City die Kontrolleure zwischen 2012 und 2016 getäuscht und Zahlungen des Clubbesitzers Scheich Mansour als Sponsoreneinnahmen getarnt haben soll. Laut CAS-Statement seien die Beweise der UEFA aber unzureichend oder die Taten verjährt. Antoine Duval, Experte für europäisches und internationales Sportrecht am renommierten Asser-Institut in Den Haag.
Als Image bleibt hängen, große Clubs, die sich teure Anwälte und kreative Wirtschaftsprüfer leisten können, die kommen viel besser mit den Financial Fairplay-Regeln zurecht, als mittlere und kleinere Clubs, die sich diese Anwälte und Buchhalter nicht leisten können.
Extremely competent lawyers and accountants.
In diese Richtung gehen auch die Informationen, die der ehemalige DFL-Finanzchef Christian Müller erhalten hat.
Was ich gehört habe, so aus dem Hause der UEFA oder des europäischen Fußballs in Lyon, ist, dass ein unglaublich großer Druck aufgebaut wurde von Manchester City und dass die Anwälte wirklich bis an die Zähne bewaffnet aggressiv aufgetreten sind. Also Einschüchterungsversuche haben da stattgefunden. Ob das so weit geht, dass auch die 3 Richter eingeschüchtert wurden, das kann man nicht beurteilen als Außenstehender.
Antoine Duval sieht beim Sportgerichtshof eher ein strukturelles als personelles Problem. Mangelnde Transparenz, keine Unabhängigkeit, zu große Machtkonzentration. Als eine Art Weltsportgericht hat der CAS nun seiner Meinung nach die Financial Fairplay-Regeln versenkt.
Mein Gefühl ist, was seine Wirkung angeht, scheint das Financial Fairplay tot oder im Koma zu sein.
Dead or on life support.
Mehr als 40 Vereine wurden bisher wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay bestraft. Doch meistens traf es kleine Clubs aus dem Osten und Südosten des Kontinents. Manchester City wäre der erste sogenannte Big Player gewesen. Das hat das Urteil des CAS nun verhindert.
Kilian Medele war das und zu diesem Thema empfehle ich Ihnen unseren Kommentar ab 19.05 Uhr. Da hören Sie weitere Kommentare zu folgenden Themen. Andrzej Duda gewinnt die Stichwahl in Polen und der Wissenschaftsrat empfiehlt eine Aufspaltung der Stiftung preußischer Kulturbesitz. Am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank für Ihr Interesse Dirk-Oliver Heckmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.